Im nächsten Roman, Entre, mein neuerer Roman, geht es natürlich auch zentral um den Umgang mit der Zeit. Bei dem Roman Rochade geht es darum, wie schafft jetzt der Restaurator dieses Geheimnisvolle, mit der Paradoxie der Zeit umzugehen. Also der Termin steht, aber er will trotzdem die Malkunst retten, sowohl als Kunstwerk als auch für die Gesellschaft und nicht der Politik verklickern. Also wie geht er mit diesem Zwiespalt mit der Zeit um, den er hat? Das kann man dann nachlesen. Im nächsten Roman, in Entree, geht es darum, wie nützt der Protagonist die Zeit? Und wir haben vorhin das Wort vor der Pause Übergänge, den Begriff gehört. Es geht hier um Übergänge. Wie erlebt, wie nützt der Protagonist Ereignisse, die ihm alltäglich begegnen? Und wie nützt er die und wandelt sie in Übergänge in eine neue Form über? Aber am Anfang ist er noch nicht so weit. Protagonist ist 59. Und ich beginne gleich mit der ersten Szene. So früh konnte das nichts Gutes bedeuten. Ich presste das Kopfkissen über beide Ohren. Wieder läutete Sturm. Die frischen Croissants werden doch immer an die Tür gehängt. Ich tappte nach Hose und Hemd, öffnete einen Spalt breit den Vorhang, blickte in den grauen Novemberhimmel und lief ins Vorzimmer. Durch den Türspion ermittelte ich die Lage. Erleichtert, dass nicht die Polizei vor meiner Wohnung stand, öffnete ich. Sie war noch nie vor meiner Wohnung gestanden, aber ich kannte die Angst seit jeher von Oma. Der Postbote übergab mir einen Brief. Stumm, die Paste zur Aufhellung klebte noch an meinen Zähnen, hinterließ ich meine Unterschrift. Mist, der Text für die Agentur war längst fällig, nur die Headline hatte ich bisher geschafft. Ein strahlend weißes Lächeln muss kein Traum bleiben. Mit einem angedeuteten Nicken verabschiedete ich mich vom Boten, nahm das Säckchen, in dem ich das Croissant wusste, von der Türschnalle und warf das Kuvert auf die anderen Briefe, die sich auf dem Esstisch türmten. Im Bad prüfte ich, ob die Paste ihre versprochene Wirkung zeigte. Um einen brauchbaren Werbetext hinzubekommen, musste ich die Produkte vorher testen. Ich spülte den Mund aus. Ja, ich schämte mich. Ich schämte mich, solche Texte zu schreiben, wobei ich meine Tätigkeit nicht als Schreiben bezeichnen sollte. Aber sie hielt mich über Wasser und ich musste nicht groß nachdenken dabei. Mit dem Text über die neue Kaffeemaschine, die ich als technisches Meisterwerk anpreisen sollte, war ich auch in Verzug. Von meinem Kunden bereits mehrmals ermahnt worden, aber der Termin zur Abgabe war schon bei Auftragseingang vorbei gewesen. Alles sollte immer gestern geliefert worden sein. Meine Lust auf Kaffee nahm ich zum Anlass, den Kaffeeautomaten zu testen. Wasser eingießen, die Kaffeebohnen aus der beigefügten Packung einfüllen, Tasse auf den bezeichneten Platz stellen. Ich lenkte meinen Blick nach links, rechts, nach oben, unten, beugte mich über den Apparat. Endlich erfüllte mein Zeigefinger eine Stelle, an der er mit einem leichten Druck ein grünes Lämpchen zum Leuchten brachte. Der Automat füllte meine Tasse. Ich sog den Duft ein, drehte die Schale leicht zur Seite, sodass der Kaffee nicht über den Rand schwappte, öffnete den Laptop und tippte. Der cremige, leichte Schaum, der sich an der Oberfläche zu einem kleinen Schneeberg auftürmt und die intuitive Bedienung des neu entwickelten Kaffeevollautomaten führte Benutzer, sollte ich gendern, in fantastische und unbekannte Kaffeewelten. Der Text war übertrieben. Ich wusste, ich ließ ihn stehen. Solches Pathos liebten meine Kunden. Anschließend trank ich die Tasse in einem Schluck leer. Leicht wahrnehmbare Säure, etwas Schokolade, nussig. Erleichtert nebenbei und überrascht, ohne Anstrengung mit dem Text weitergekommen zu sein, genoss ich mein morgendliches Kipferl. Das Telefon läutete. Mama. Ich drückte auf, ich kann gerade nicht sprechen. Jetzt standen meine täglichen Körperübungen auf dem Programm. Während ich den Rücken abwechselnd durchdrückte oder zu einer Rundung formte, beschloss ich, mich anschließend all den noch nicht abgesendeten Produktbeschreibungen zu widmen. Wieder überkam mich die mir vertraute, bleiernde Müdigkeit, die immer dann auftauchte, wenn ich Dinge tun sollte, die ich musste. Ich hatte Karten für Tarkowskis Film Stalker im Filmarchiv. All den verschlossenen Kuverts wollte ich mich erst widmen, sobald es dem Konto wieder besser ging. Geht's dem Konto besser, geht's dir besser? Den Spruch hatte ich für eine Bank geschrieben, autobiografisch sozusagen. Doch der eingeschriebene Brief schrie nach Öffnung. Mit einem Stück beruhigender Nougat-Schokolade im Mund, mit der dunklen Vorahnung, gleich die Kündigung der Wohnung in Händen zu halten, näherte ich mich dem mit Nervengift kontaminierten Kuvert. Mit Daumen und Zeigefinger an einer Ecke greifend, zog ich es vom Stoß. Ich sah auf den Stempel. Der Brief war vor 2 Wochen aufgegeben worden. Vorsichtig wendete ich ihn. Florence, Boucher, Notaire, Paris. Paris ließ meine Stimmung steigen. Plötzlich war ich wach, dachte an Céline. Dort hatte ich meine schönsten Zeiten erlebt, mich in die französische Sprache vertieft, weg aus der Enge meines Heimatortes, fort von den Vorstellungen, wie ein ordentliches Leben zu sein hatte. 5 Semester Philosophie studiert, ewig her, 4 oder 25 Jahre. Ich war Georges nachgefahren, der nach der Matura zum Georg und in Paris zum Georges wurde und länger als ich geblieben war. Wir waren die Ersten in unseren Familien, die das Gymnasium besucht hatten, beide in Französisch maturiert, beide Céline geliebt. Die Erinnerungen waren nur mit Bruchstücken vorhanden. 3 Cité Bergère, 75009 Paris. Die Gegend kannte ich. Im Châtier gegenüber konnte ich mich satt essen, mit wenig Geld. In der Sackgasse ein billiges Hotel. Bilder tauchten wie Blitze auf. Ich hatte Papa im Stich gelassen, war aus dem Dorf und von der Familie geflohen. Ich hatte mich schuldig gefühlt. Seit ich mich erinnern konnte, fühlte ich mich schuldig und wusste nie, warum. Ich atmete tief aus und ein, wie bei meiner letzten Lungenuntersuchung, und riss das Kuvert auf. Monsieur, je vous prie de bien vouloir trouver. Mein Französisch war noch nicht völlig verschwunden. Ich sollte in 2 Tagen im Büro eines Notars erscheinen, notwendige Formalitäten erledigen. Hatte ich Nennenswertes vergessen? Schlimmes angestellt, das mich nun einholte? War mit Céline etwas geschehen? Mit Georg? Zu beiden war der Kontakt bald nach meiner Abreise aus Paris abgebrochen. Im Geist fuhr ich alle meine Pariser Winkel ab. Ehemalige Wohnorte, Freunde, Universität, Freundinnen, Restaurants, Cafés. Erschrocken über die Zeit, die inzwischen vergangen war, las ich Papas Namen. Julius Mutzak. Papa war seit 20 Jahren tot. Philipp Mutzak, mein Name in fetten Lettern. Louis Pichereau. Wer sollte das sein? Succession. Der Notar beendete den Brief mit einer ausführlichen Beileidsbekundung. Irrtum, Fälschung, eine Falle. Karl musste her. Als Anwalt sollte er wissen, was zu tun war. Er klärte für mich rechtliche Probleme und hatte mich gratis, aber erfolglos durch die Scheidung getragen. Beide sammelten wir Oldtimer. Ich Modelle, die auf den Fensterbrettern meiner Wohnung geparkt waren, eher die originalen großen Autos. Ich war zufrieden, Freundschaften wie mit Karl über die Jahre gerettet zu haben. Ich scannte den Brief ein und schickte ihn Karl in der Hoffnung, dass er noch heute antwortete. Er rief bald zurück. Brief und Notariat befand er als echt und glaubwürdig. Kennst du den Herrn? Fragte er. Nein, nur du erbst. Wer will mir etwas vererben? Louis Pichereau, oder wie der heißt, steht doch im Brief. Ich kann es von ihr aus klären, das dauert aber mehrere Wochen. Wenn du es schneller wissen willst, musst du anrufen oder den Termin persönlich wahrnehmen. In Paris? Ich habe Aufträge zu erledigen, Abgabetermine. Dann ruf an. Aber Vorsicht, das französische Erbrecht unterscheidet sich deutlich vom österreichischen.
Thank you. Paul Ricoeur hat sich zur Aufgabe gestellt, das, was wir menschliche Zeit nennen, zu erforschen. Dazu werden Erzählungen, Familiengeschichten, persönliche Geschichten als Bedingung, dass wir überhaupt denken, fühlen und sinnvoll sprechen können. Und diese menschliche Zeit ist, wenn wir an den ersten Teil zurückdenken, das Verbindungsstück zwischen der inneren Zeit nach Husserl und der äußeren Zeit nach Aristoteles, also der dynamischen Zeit, des Zeitstroms und der statischen Zeit, der Zeiteinteilung. Und der subjektive Standpunkt dazu ist verschieden. Er nennt es Seelenzeit. Die innere Zeit, und die passiert auf dem Hier und Jetzt, auf der Erfahrung von Ereignissen. Wir haben im Leben Gewohnheiten, ritualisierte Abläufe, wie wir bei dem Protagonisten hören, der seine Texte schreibt mit großer Motivation, wie wir mitbekommen haben, gewisse Abläufe. Und diese stellen einen Zusammenhang her, der bedeutsam ist. Und das ist möglicherweise der Alltag. Und Ricoeurs Zeitbegriff orientiert sich an dem, was wir erleben. Wie bringt es Meister Ogway im Kung Fu Panda auf den Punkt? Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That's why it's called a present. Also dieses Jetzt, dieses Hier gibt uns den Platz. Und es ist die wesentliche Zeit. Abschluss einer Ausbildung, Heirat, Geburt eines Kindes, Ende des Berufslebens und vieles andere, der Tod eines Menschen. Aber auch das Warten im Wartezimmer kann unglaublich lang dauern. Und andere Ereignisse gehen blitzschnell vorbei. Das heißt, und diese menschliche Zeit gewinnen wir durch den erzählenden Charakter der Sprache. Und das wunderbare Beispiel dafür ist die Literatur. Erst die Sprache ermöglicht uns, das zu strukturieren, zu erfahrbar zu machen, sinnvoll zu sprechen, weil es auf etwas bezogen ist, das Bedeutung hat. Das heißt, so fassen wir auch Zeit, die über unsere Lebenszeit hinaus oder vor unserer Lebenszeit gelegen hat. Wir sind auch Teil von kollektiven Erinnerungen und damit auch Veränderungen unterworfen. Nur ganz kurz, den Begriff Altertum, Mittelalter und Neuzeit gibt es erst seit 1702. Martin Keller hat ihn geprägt. Voltaire hat den Begriff der Geschichtsphilosophie geprägt, hat es vorher nicht gegeben. Oder wir können uns die Frage stellen, leben wir jetzt in einer zyklischen Zeit oder leben wir in einer linearen Zeit und welches Weltbild ist damit verbunden? Mit der Aufklärung, so sagte man, sei die Zukunft offen. Die Welt und die damalige Heilsgeschichte haben sich voneinander getrennt. Zeit wird dann auch als Epoche wahrgenommen. Jetzt nicht im Sinne eines phänomenologischen Ereignisses, das subjektiv, sondern als Zeitraum, der zugleich einen Zeitrahmen festhält. Wir kennen das von den geologischen Zeitaltern. Aktuell spricht man vom Anthropozän, das ein Moment des Holozäns sein soll. Laut Pascal ist der Mensch in seiner Weltlichkeit nur ein Nullpunkt zwischen zwei Unendlichkeiten.
Kaum dämmerte Aussicht auf Geld am Horizont, meldeten sich bei mir körperliche Reaktionen. Jucken auf der Innenseite der linken Hand und verstärkter Speichelfluss. Das hatte ich von meiner Großmutter übernommen und vieles mehr, wie ich heute weiß, von der einen, der Erna-Oma. Zu ihr sagte ich Oma. Mit der anderen hatte ich kaum Kontakt gehabt. Wie Mama war sie aus einem anderen Dorf gekommen. Ich warf mich aufs Bett. Der Brief schürte Hoffnungen. Würden meine ständigen Geldsorgen ein Ende finden? Obwohl ich ihre Fragen fürchtete, die sich immer als eine Melange aus Sorgen und Vorwürfen tarnten, rief ich Mama an. Vielleicht wusste sie etwas. »Ist etwas passiert?«, fragte sie. »Nein, ich möchte fragen, ob...« »Musst du nicht arbeiten?« »Ich arbeite, Mama. Weißt du etwas über eine Verbindung unserer Familie nach Frankreich?« Ich schämte mich, sie nach etwas Vergangenem zu fragen. Irgendwann hatte ich solche Fragen aufgegeben. Sie hatte sie ohnehin immer weggeschoben, stumm, mit derselben Handbewegung, mit der sie die Tische sauber wischte. Manches aus früheren Zeiten wurde von ihr in mühevoll gestrickte Pullover und Fäustlinge verarbeitet, die zu Weihnachten und an Geburtstagen an Papa und mich verschenkt wurden. In Frankreich waren wir nie, antwortete sie, nur einmal an der Adria, immer auf dem Hof geblieben. Was soll das? Du bist doch der, der damals unbedingt nach Paris wollte, ohne Netz. Du kanntest niemanden dort außer dem Georgi und der kannte auch nur dich. Ich wollte ja, dass du studierst, aber nicht im Ausland. Man sollte aus dem normalen Leben nicht ausscheren, war das Credo bei uns gewesen. Papa hatte es mehrmals erfolglos versucht. Mama, bitte, das ist 20 Jahre her. Also gibt es da etwas in Frankreich? Sinnlos. Ich verabschiedete mich, nahm den Brief wieder zur Hand und las laut. Florence, Bouchet, Notaire, Monsieur, je vous prie. Das Französisch klang für mich wie eine Liebeserklärung und nicht wie ein amtlicher Brief. Die Wörter flossen dahin, mochten sich voneinander nicht trennen. Auf Deutsch hätte es härter geklungen. Florence, Bouchet, Monsieur, je... Halt, der Notar war eine Frau.
Zeitenwende. Und das ist auch ein zentrales Thema in diesem Roman. Was ist eine Zeitenwende? Auch wir hören heute von Zeitenwenden. In einer Zeitenwende überschneiden sich Orientierung einerseits und Orientierungslosigkeit auf der anderen Seite. Es kann eine große Zeitenwende sein, da geht es dann um Bedeutungshierarchien, wie definieren wir das Ganze. Es kann aber auch ein subjektives Erleben sein, dass wesentliche Erfahrungen dazu führen, dass sich alles verändert. Und die Struktur einer Zwischenzeit, also die Wende der Zeit selbst, die kann jetzt nicht in der Zeit, so wie wir sie ja bei Aristoteles kennengelernt haben, so als lineare Entwicklung vom Jahr X bis zum Jahr Y gesehen werden, sondern so eine Zwischenzeit ist eine Zeitspanne zwischen zwei heterogenen Ordnungen, aber als provisorisches hebt es die Zeit, die man wahrnimmt, auf. Das heißt, erst im Rückblick sind Anfang und Endpunkt so einer Zeitenwende überhaupt festhaltbar. Gramsci, ein anderer Philosoph, spricht von einem Interregnum und sagt, das Alte stirbt und das Neue ist noch nicht zur Welt gekommen. Aber Altes und Neues sind in der Zeitenwende auch undeutlich. Man unterscheidet Dynamik und Statik. Aber was ist was? Mobilität und Immobilität. Wie und wo? Hoffnung und Resignation werden ununterscheidbar. Also das Erleben von Zeit selbst wird diffus und die Zwischenzeit ist ein Topos der Sehnsucht. Und das stehen wir auch da. Es ist zwar sehr stark materiell orientiert, er hätte gerne eine gute Erbschaft, damit er sich ein Häusl bauen kann und so weiter und so fort. Aber dieser Unbestimmtheit, dieser Situation, auch das Relativieren oder vielleicht das Zusammenbrechen der vorgestellten Familientradition des Stammbaums führen natürlich auf der einen Seite zu Verunsicherung, Orientierungslosigkeit, auf der anderen Seite zu einer Sehnsucht. Also in so einer Wendezeit kommt es zu Dehnungen und Schrumpfungen und es tauchen so Kippfiguren auf, plötzlich ist dann alles anders. Die Zeit scheint stillzustehen, auf der anderen Seite beschleunigt sie sich mit jeder Meldung, die wir wieder aus den Medien wahrnehmen. In der Zwischenzeit gerät nicht nur das Verhältnis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ins Wanken, sondern das Zeitgefüge selbst unterliegt einer fundamentalen Desorientierung. Die Ordnung der Zeit hebt sich auf. Es gibt kein präzises Lagegefühl, keine Kontrolle über die Situation und das Subjekt nimmt es oft wahr, weil es nicht mehr souverän der Situation ist, es ist verstimmt. Es ist nämlich mit seinem Phantasma der Selbstverwirklichung und der Macht zu können so stark identifiziert und verwachsen, dass es diese Destabilisierung, die von außen passiert, als Schwäche wahrnimmt. Ist die zwischenzeitliche Struktur nicht ein Merkmal all unserer Zeiten?
Also er fährt dann doch nach Paris, um drauf zu kommen, was da es dahinter hat. Pünktlich um 14 Uhr verschaffte ich mir einen Überblick über all die Klingelknöpfe, von dem einer mein neues Glück bedeuten könnte. Ich drückte auf den passenden. Das Tor gab den Weg ins Stiegenhaus frei, eine schmale Treppe führte in den ersten Stock. Die Eingangstür der Notarin sprang durch leichtes Dagegendrücken auf. Ein junger Herr bot mir einen Platz im langgestreckten Foyer an. Das Büro erinnerte mich an einen Film noir. Es hätte mich nicht gewundert, wenn Simone Signoret erschienen wäre. Aber eine kleine, schlanke Frau in Stöckelschuhen und Minirock mit weißen Kopfhörern in den Ohren trippelte mir nach langem Warten entgegen. Florence. Sie hatte zuerst ihren Namen genannt, dann den meinen mit einer fragenden Miene. Mich in einen Raum mit Stößen von Papier, alten Büchern in Vitrinen, stehenden und liegenden Ordnern gebeten. Ein Apple-Bildschirm in der Mitte des Schreibtisches. Nicht ganz so ein schlimmes Durcheinander wie in meiner Wohnung, dachte ich. Die Notarin deutete auf einen der ledernen Fauteuils, bestellte, nachdem ich zugestimmt hatte, per Telefon zwei Kaffee und eine Karaffe Wasser, zog eine Mappe aus einem der Stöße hervor, blätterte darin und sah mich an. Mein Beileid. Wofür? Ich zuckte mit den Schultern. Florence zog den Stuhl näher, schob mir einen der Blätter zu. Ich roch ihr Parfum und nannte die Marke. Sie nickte. Froh, es erkannt zu haben, verfolgte ich ihren Zeigefinger. Er landete bei dem Namen, den ich schon im Brief gelesen hatte. Ich wäre glücklich, hätte ich solch einen Großvater gehabt, sagte sie. Ich zog vermutlich eine fragende Miene, drehte den Kopf, sah sie von links an, von rechts, senkte den Blick. Dann musste ich lachen. Mein Lachen sollte ihrem schlechten Scherz ein wenig Beifall spenden. Ach ja, sagte ich, und ich bin Louis XVI. Damit hoffte ich, ihr ebenso scherzhaft zu begegnen, aber ihr verwunderter Blick stoppte mein Vorhaben. Monsieur Pichereau war ihr leiblicher Großvater. Verzeihen Sie, setzte ich fort, vom Husten unterbrochen, aber ich bin aus Österreich und heiße Mutzak. Mein Großvater hieß Mutzak, mein anderer, den ich kaum kannte, Meier. Die Notarin richtete sich auf, wiederholte ihre Nachricht. Ich wollte protestieren, die Stimme versagte. Ich schüttelte den Kopf, begann nervös mit den Fingern auf der Lehne des Stuhls zu trommeln, wie immer, wenn ich in die Enge getrieben werde, atmete tief ein und aus und betonte, ich hätte angerufen. Hätte sie abgehoben, wäre ich wegen eines solchen Vorfalls nicht persönlich erschienen. Dann hätte ich ihr gleich gesagt, dass das ein Irrtum sein musste. Vielleicht sogar ein Betrug. Ja, Betrug. Ich hätte die Angelegenheit Karl übergeben. Der sei als Anwalt ein Kampfhund, so sagte ich. Kampfhund. Er hätte diese Persiflage in einer Minute geklärt. Zugleich wusste ich, dass ich es selbst war, der unbedingt nach Paris wollte. Ich sank im Stuhl zurück und zwang mich zu einem Lächeln, um meine unhöfliche Reaktion abzuschwächen. Ich verstehe, dass dies für Sie etwas plötzlich ist, sagte Florence. Sie deutete noch einmal auf Papas Namen. Ihr Vater war als Erbe eingesetzt. Da dieser tot ist, sind Sie es. Ich spürte einen mir bekannten Druck im Magen und schaute in Richtung Decke. Unmöglich! Ich wusste doch, dass das nicht sein konnte, sagte, dass ich, wie vorhin ausführlich bereits erklärt, zwei Großväter hätte und die seien beide tot, die Erbschaften vor Jahren in Österreich abgewickelt. Sie sollte noch einmal genau recherchieren, eventuell, wie ich betonte, sich auch in österreichischen Unterlagen informieren. Dass die Franzosen bekannt seien für ihre Schlamperei, wie man in meinem Heimatdorf behauptete, behielt ich für mich. Ich habe auch in Österreich nachgeforscht. In diesen Unterlagen taucht ein Herr Alois Mutzak auf. Also doch, triumphierte ich. Aber in französischen Dokumenten von 1946 ist Louis Pichereau als biologischer Vater ihres Vaters angegeben. In welchen französischen Dokumenten? Ich verstand nicht. Wo kamen solch französische Dokumente her? Aus dem Programm Enfant d'État. Was denn dieses Programm sei, wollte ich wissen, von dem ich noch nie etwas gehört hätte. Herr Pichereau hat 1946 in Frankreich die Vaterschaft angegeben. Er wollte ihren Vater mit Hilfe des Programms Enfant d'État nach Frankreich einholen. Es ging um Kinder von Franzosen und Österreicherinnen. Die als Franzosen geltenden Kinder wurden damals als nationale Ressource angesehen. Sie wollten den Müttern ihre Kinder wegnehmen? Schrecklich, dachte ich. Plötzlich war ich über solch eine Brutalität erschüttert. Franzosen hätte ich dies nie zugetraut. Französische Rechercheoffiziere seien durch Deutschland und Österreich gereist, führte die Notarin aus um junge Mütter davon zu überzeugen, ihre unehelichen Kinder von französischen Vätern dem französischen Staat zu überlassen. Für viele Frauen sei dies eine Notlösung gewesen. Es gab ja kaum Nahrung für die Kinder. Die Mütter seien ständigen Diskriminierungen in ihrer Heimat ausgesetzt gewesen, weil sie sich mit Ausländern eingelassen hätten. Meinen Vater hätte man als gesund eingestuft. Kränkliche oder behinderte Kinder wurden zurückgelassen. Frau Erna Rostig hat sich aber gegen eine Übergabe an Frankreich ausgesprochen und Herrn Alois Mutzak als Vater angegeben. Rostig, das war der Mädchennamen der Oma. Sie wollte Papa nicht hergeben. Plötzlich war ich stolz auf sie. Ich schenkte Wasser aus der Karaffe in ein Glas. Es lief über, die Papiere wurden feucht, ich zitterte. Vielleicht ist doch etwas dran. Stimmte die Sache? Und Oma hatte Papa den richtigen Vater vorenthalten, um ihr Kind behalten zu können? Jetzt hatte ich 3 Großväter. 3 sind doch besser als 2, stammelte ich verwirrt. Vermutlich grinste ich verlegen. Florence' kühler Blick ließ mich schlagartig wieder ernst werden. Also, was ist, interessieren Sie sich noch für die Erbschaft? Ich sprang auf, wollte mich für Ihre erfolglose Mühe bedanken. Warten Sie, sagte sie und legte mir ein weiteres Papier vor. Geboren am 25.11.1923 in Lens, gestorben am 7.9.2022 in Paris, Alter 98, Beruf Clown. Ein Clown? Das auch noch? Wer erlaubte sich mit mir solch einen Scherz? Ich fiel wieder zurück in den Stuhl und las weiter. Gefangen im Stalag 17a von 1940 bis 1945. Tatsächlich, das war das riesige Kriegsgefangenenlager gewesen, dessen Reste bis heute an unserem Dorf klebten. Dort hatte Opa gearbeitet, den Bewachern und Gefangenen die Haare geschnitten. Viele aus dem Ort sollten dort ihr Geld verdient haben, wurde unter der Hand erzählt. War Papa ein Franzosenkind, wie manche andere aus unserem Nest? Zu meiner Familie waren die Leute zurückhaltend gewesen, aber freundlicher als zu den Familien mit den Russenkindern. So liebe Augen, so dunkel, hast du dir wieder nicht die Augen gewaschen, hatte ich hunderte Male gehört, Papa wohl noch öfter. Ich war mit ihm in den Zirkus gegangen, in den Zirkus Rebernick oder Althof oder Krone, mit Kamelen und Löwen, Jongleuren, Seiltänzerinnen, den Pferden und den Clowns. In meinem Kopf wechselten die Bilder von Opa und dem neuen angeblichen Großvater. War er einer der Clowns aus den Zirkussen meiner Kindheit gewesen? Noch einen? Fragte Florence. Noch einen Großvater? Antwortete ich. Nein, Kaffee, sagte sie und deutete auf die Tasse. Dankend lehnte ich ab. Leise setzte ich an zu fragen, was ist das Erbe? Ja, nicht viel und doch, das hängt von der Perspektive ab. Nicht viel und doch viel, damit konnte ich nichts anfangen. Gut, schlecht, viel oder nichts wären vernünftige Antworten gewesen. Eine rasche Entscheidung war gefragt, gleich welche? Besser eine schlechte Entscheidung als gar keine. Das mit dem neuen Großvater war aberwitzig genug. Diese Ambivalenz brachte mich nicht weiter. Geld, ein Haus, auch wenn es nicht das Tollste ist, sind immer zu gebrauchen. Und ob er wirklich mein Großvater war, konnte ja später noch geklärt werden. Was ist das Erbe, wiederholte ich. Ein Sparbuch mit 15.000 Euro und eine Kiste mit dem Nachlass. Mit 15.000 Euro kannst du keine Wohnung in Wien kaufen, kein Haus, nicht die Kunden kündigen, aber immerhin einige Schulden abdecken und eine Weile davon leben. Und ein Pferd, sagte sie. Ein Pferd? Aber es ist schon alt. Ich liebe Pferde, aber was sollte ich mit einem alten Pferd in Paris? Es sei nur noch den Fleischpreis wert. Die Franzosen mögen Pferdefleisch, erklärte Florence. Es stehe im Cirque Lunelli in Saint-Denis. Die Kiste könnte ich an der Adresse, wo Monsieur Pichereau gestorben war, abholen. Das Sparbuch könne sie mir mitgeben. Ich griff mir an die Stirn. Das Pferd tat mir leid. Sein Herr war vor ihm gestorben. Das Sparbuch konnte ich einlösen, die Kiste entsorgen. Aber das Pferd? Es war alt. Einen Transport nach Wien konnte ich ihm nicht anmuten. Und wenn es ihn doch überlebte, wo einstellen? Mama hatte den Hof schon lange verkauft. Ja, ich war auf Pferden geritten als Kind, auf sie geklettert, hatte neben ihnen im Stroh geschlafen. Sie wurden nicht geschlachtet wie die Schweine. Ein Pferd schlachten? Niemals. Florence schob das Formular zur Unterschrift in meine Richtung. Ich bat um eine kurze Bedenkzeit, müsse meinen Anwalt anrufen und käme in einer Stunde wieder. Die Notarin sah auf ihr Mobiltelefon. Der nächste Termin ist erst übermorgen um 10 Uhr möglich. Wenn ich mich jetzt entscheide, können Sie mir, wie gesagt, Testament, Sparbuch und alle Unterlagen sofort mitgeben. Inzwischen hatte es schon zweimal an der Tür geklopft. Ich beharrte auf heute. Ich müsse doch morgen zurück nach Wien. Sofort könnte ich mich nicht entscheiden. In 2 Stunden, fragte ich. Ich fliege morgen zurück. Florence führte mich zur Tür. In 4, fragte ich. Übermorgen, war die knappe Antwort. Die Tür der Kanzlei fiel mit einem dumpfen Ton ins Schloss.
Was zu tun in der Zeit, die uns bleibt. Und die Zeit, die bleibt, ist ja auch bezogen auf den Römerbrief, wo wir damals eine sehr kurzfristige Zeitspanne sehen, wo angenommen wird, dass der jüdische Wanderprediger bald wieder zurückkommen wird. Das hat aber dann dauert. Für manche dauert es immer noch. Und für diese kurze Zeitspanne, die bleibt, wurden halt bestimmte Regeln, Verhaltensweisen, gesellschaftliche, soziale Modelle vorgeschlagen. Aber was hindert uns daran, in der Zeit, die wir noch haben und die uns bleibt, etwas zu unternehmen? Der von mir sehr geschätzte holländische Historiker Rutger Breckmann weist auf die negativen Aspekte zuerst und dann auf die positiven Aspekte hin, die uns auf der einen Seite daran hindern, die Zeit, die uns bleibt, zu nützen und auf der anderen Seite welchen Ausweg es geben könnte. Was hindert uns? Grundsätzlicher Pessimismus über die menschliche Natur, typisch Wiener Phänomen. Ein Gefühl der Ohnmacht. Man ist von einer überwältigenden Komplexität umgeben und weiß nicht, wo man beginnen soll. Man hat Angst vor Misserfolg. Man fühlt sich beschränkt durch soziale Normen und Gruppenzwang und hat unreflektierte Vorannahmen und Ablenkungen durch die allgegenwärtige Konsumkultur. Er sagt, wir sollen uns dieser negativen Aspekte bewusst sein und wie können wir aktiv dagegen angehen, und auch das sind Momente, die in dem Buch dann sehr schön entfaltet werden. Gemeinschaftsbildung, ein positives Narrativ entwickeln, eine neue Erzählung, die entsteht, auch im Lebensentwurf des Protagonisten. Natürlich klassisch Bildung und Aufklärung, dass man kreative Ansätze nutzen soll. Ich spoilere jetzt nicht, aber es ist unglaublich faszinierend, was sich für den Protagonisten entwickelt. Auf der anderen Seite natürlich auch politisches Engagement, weil dort passieren die wesentlichen Veränderungen und Zusammenarbeit mit bestehenden Organisationen in diesem Buch, der Zirkus.